ARD Sounds.
Mit Thomas Biemisdörfer. Heute sprechen wir über ein Kochbuch der besonderen Art. Es geht nicht um Rezepte, sondern um die Frage, ob man die Geschichte der Menschheit auch über das Essen, seine Herstellung und seine Zubereitung erzählen kann. Und ja, man kann. Was wäre, wenn das Kochen ein Schlüssel zu unserer Kultur und Politik, ja unserem menschlichen Werdegang ist? Das fragt sich der Autor Wolfgang Brenner in seinem Buch Herdfeuer und Hochkultur. Und er verspricht uns eine andere Geschichte des Kochens. Klingt spannend. Herzlich willkommen, Wolfgang Brenner.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben.
Es ist ja nicht das erste Buch überhaupt, das das Kochen zum Thema hat. Rezeptsammlungen und Ernährungsberatung füllen Regalmeter um Regalmeter in den Buchhandlungen. Und auch die elektronischen Medien wissen um die Bedeutung der Kulinarik. Allerdings, mir ist bei der Lektüre Ihres Buches eigentlich nie so was wie das Wasser im Munde zusammengelaufen, sondern ich war immer wieder aufs Neue erstaunt und überrascht über Zusammenhänge zwischen Leben und Lebensmittel, zwischen Kunst und Kalorien, zwischen Grillen und Kriegen. Grob gerechnet nimmt jeder Mensch in unserem Land, es gibt ja nun doch noch Regionen, in denen auch gehungert wird, also in wirtschaftlich wohlständigen Ländern im gesamten Leben über 80.000 Mahlzeiten zu sich. Das ist eine ganze Menge. Da kann man sich ruhig auch mal ein paar grundlegende Gedanken machen sozusagen. Aber sagen Sie selbst, wie sind Sie auf das Thema gekommen?
Ja, das hat auch etwas mit meiner Familie zu tun. Also in meiner Familie hat das Kochen immer eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Im Guten wie im Schlechten. Im Guten, dass man sich Mühe gegeben hat, gut zu kochen und ausreichend zu kochen, dass man über das Kochen nachgedacht hat und geredet hat. Im Schlechten, weil das Kochen auch aufgeladen war. Und ich habe mir immer als Kind schon Gedanken gemacht, wieso kommt das, dass diese Familie so extrem viel Wert auf Kochen und auf Essen legt. Und ich bin dann schnell auf die Nachkriegszeit gestoßen. Meine Großmutter, mein Vater, die waren allein. Er war 12 Jahre. Sein Vater war im Krieg und die hatten nicht genug zu essen. Wie es sehr vielen ging. Das war ganz normal damals. Man muss sich, glaube ich, auch mal vor Augen halten, was es bedeutet für eine Generation, dass sie ihre Kinder nicht ernähren kann. Das war damals so. Und für eine Generation von Kindern, die nicht genug zu essen haben. Also das ist alles erschreckend und das hat wohl dazu geführt, dass man das Kochen zumindest in meiner Familie als eine ganz existenzielle Angelegenheit angesehen hat.
Das ist, glaube ich, etwas, was wir alle, die wir noch in irgendeiner Weise Kontakt zur Kriegs- oder Nachkriegsgeneration als Kinder hatten, sicherlich prägend war auch. Ich kann mich erinnern, jetzt wo Sie es sagen, dass es bei uns immer sehr wichtig war, dass wir uns gute Butter leisten konnten, was in den 70er Jahren kein Hexenwerk war. Aber das wurde betont. Also das sind so Dinge, so über die Generation hinweg, wo man diese Hungererfahrungen wohl gemacht hat. Aber das ist ja jetzt nicht nur ein Problem der Jetztzeit, sondern man kann ja sagen, das Thema, wie kriege ich mich und meine Familie satt, ist ja ein roter Faden in der Menschheitsgeschichte eigentlich.
Ja, also nicht nur, dass die Frühmenschen über lange Phasen gehungert haben. Und es gibt nicht wenige Forscher in der Anthropologie, die sich fragen, wie konnte die Menschheit überhaupt überleben angesichts der langen Phasen, wo es fast nichts zu essen gab, angesichts der Probleme, Essen zu beschaffen und auch angesichts dieser rasanten Entwicklung, die der Mensch genommen hat. Er hat ja immer mehr Energie gebraucht. Und es war nie wirklich einfach, diesen Energiehunger zu stillen.
Der Mensch wurde zum Menschen, weil er angefangen hat zu kochen. Das ist jetzt so meine ganz vergröbernde Zusammenfassung Ihres Buches. Liege ich da richtig?
Ja, ich glaube, dass das stimmt. Also das ist auch eine Grundfrage meines Buches. Also wir reden ja vom modernen Menschen, vom Homo sapiens, der sich vor allem durch seine intelligenten Fähigkeiten auszeichnet und auch unterscheidet von seinen Vorgängern. Das bedeutet, das Gehirn war extrem wichtig in der Entwicklung. Das Gehirn hat einen enormen Energiebedarf. 20% der gesamten Energie, die der Organismus verbraucht, gehen an das Gehirn. 560 Kilokalorien am Tag, das ist also ein Großteil dessen, was da nötig ist. Mhm. Und man hat sich natürlich gefragt, wo kam diese Energie her? Es ist ja ein Meer an Energie, das der Körper in seiner Entwicklung gebraucht hat. Mhm. Und man hat dann irgendwie verschiedene Möglichkeiten durchgespielt. Also kann das von anderen Organen kommen?
Ich hätte da passend zu dem, was Sie sagen, gerade eine ganz aktuelle telefonische Hörerfrage reinbekommen.
Wenn ich die Botschaft aus Ihrem Buch richtig verstanden habe, hat erst das Garen von Nahrung die Entwicklung des menschlichen Gehirns ermöglicht. Viele Paläoanthropologen argumentieren jedoch, dass die Gehirnentwicklung primär durch den Konsum von Fleisch und Omega-3-Fettsäuren vorangetrieben wurde, unabhängig davon, ob diese gegart waren oder nicht. Was meint der Autor dazu?
Ja, es gibt da einen Streit oder gab einen Streit in der Wissenschaft. Es gab auf der einen Seite, man nannte diese Theorie etwas die Theorie der kalten Küche, die Leute, die behauptet haben, also man braucht kein warmes Essen. Das, was die Evolution mit uns bewerkstelligt hat, das wäre auch gegangen, wenn man einfach kaltes Fleisch oder kalte Pflanzen gegessen hat.
Rohkost.
Rohkost, ja. Es gab einen sehr, sehr eindrucksvollen Versuch zu dieser Frage. Der hat 2007 in Paignton in Südengland stattgefunden. Da hat man eine Gruppe von Menschen im Zoo in einen Käfig gesperrt und hat sie über lange Zeit durch die Gitterstäbe nur mit Rohkost ernährt, Pflanzen. Und die haben dann beobachtet, was passiert. Und schon nach kurzer Zeit haben sich da Ergebnisse gezeigt. Diese Menschen haben durchschnittlich 4 Kilo abgenommen in etwa 14 Tagen bis 3 Wochen. Die hatten alle Zivilisationskrankheiten, vor allem Bluthochdruck. Der Bluthochdruck hat sich in dieser Zeit völlig normalisiert. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Da könnte man ja denken, wir mit unseren Zivilisationsproblemen, wir müssten eigentlich nur auf diese einfache Ernährung zurückkommen. Aber man hat auch festgestellt, dass es zu einem extremen Energiedefizit kam. Frauen, die an diesem Experiment teilnahmen, hatten keine Menstruation mehr oder eine sehr unregelmäßige. Es ist also die Frage, wie hätte sich eine solche Gesellschaft erstens ernähren können? Hätte sie überleben können? Diese Wissenschaftler haben gesagt, nein, es gab nicht genug Energien. Und wie hätte sie sich fortpflanzen können?
Mir stellt sich hier die Frage, wer macht denn freiwillig bei so einem Versuch mit, um Gottes Willen? Also die Wissenschaft hat festgestellt, ist ja manchmal schon ziemlich abenteuerlich. Fangen wir mal an mit dem Garen. Das Garen von Nahrungsmitteln, überhaupt das Kochen als solches, ist ja wohl eher ein Zufallsprodukt gewesen, wenn ich da Ihrem Buch richtig folgen kann.
Also wir reden ja über die Evolution des Menschen. Und Evolution ist ja immer ein Spiel mit Zufall. Die Natur experimentiert. Da werden also verschiedene Wege durchgespielt und vieles, was sich da irgendwie anbietet, erweist sich relativ schnell als Irrweg. Das wird ausgesondert. Und wenn aber durch Zufall etwas gefunden wird, was erfolgreich genug ist, und dann wird das einfach weitergespielt. Und das ist im Grunde die Geschichte unseres Erfolges. Aber nicht nur jetzt im Großen, was die Evolution angeht, sondern auch im Kleinen. Also wir müssen uns vorstellen, die Anthropologen haben das öfter mal durchgespielt. Wie kann der Mensch denn auf die Idee gekommen sein, überhaupt gegarte Nahrung zu essen? Es gab lange, bevor der Mensch das Feuer bewerkstelligen konnte, bevor er damit umgehen konnte, gab es ja Feuer in der Natur. Buschbrände durch Blitzeinschläge und so weiter, durch Lavaausbrüche. Und bei diesen Großfeuern sind natürlich immer auch Tiere umgekommen. Und die Menschen, die in dieser Zeit einfach nichts hatten, die haben nichts liegen lassen können. Die haben diese Tiere einfach probiert, haben die gegessen und haben festgestellt, das ist ein ganz neuer Geschmack, das ist etwas anderes. Und so hat man einfach sozusagen den Gang zum Kochen gefunden.
Ihr Buch hat ja auch einige schöne Fotografien und Bilder und ich habe gerade mal das Buch aufgeschlagen und da sticht mir sofort ins Auge ein Backofen aus dem 1. Jahrhundert vor Christi in Pompeji gefunden und ich sage jetzt mal ungeschützt, so sehen die Backöfen in den italienischen Pizzerien heute im Prinzip auch noch aus.
Genau so ist es. Ja, also diese etwas simple und für unsere Vorstellung einfach auch nicht wirklich praktikable Form, weil da ja wenig Möglichkeiten existierten, die Temperatur zu regulieren. Und weil die Dämpfe, die da rauskamen, die wurden einfach irgendwo abgelassen. Aber das war ein Hochtemperaturkochen, das die Frühmenschen entwickelt haben. Die haben also diese Steingehäuse gebaut und haben da ein Feuer hineingesetzt, das also Hitze erzeugt hat. Und die konnten damit sehr, sehr gut Brot backen. Und das hat sich bewährt. Und das wird auch immer noch verwendet. Wobei der Herd natürlich dann sich sehr viel weiterentwickelt hat. Es gab dann viele Jahrhunderte lang offenes Feuer. Man hat dann das Essen über dem Feuer an Ketten quasi bewegt, damit es nicht verbrannt ist. Und
Schwenken nennt man das hier im Saarland.
Die Schwenkkultur. Die war im Mittelalter sehr verbreitet. Hatte auch damals den Vorteil, dass das offene Feuer hat Rauch produziert und dieser Rauch hat desinfiziert. Also hat verhindert, dass allzu viel Ungeziefer sich in der Küche ausbreitete und hat auch dazu beigetragen, dass die Würste, die oben, die Schinken, die oben hingen, geräuchert wurden und damit haltbar gemacht worden sind. Als dann die Herdplatte kam, hat sich alles geändert. Man konnte plötzlich Kohle verwenden, hat nicht mehr mit Holz. Es wurden viel höhere Temperaturen erzielt und man konnte die Töpfe schieben. Man konnte also die Temperatur, die beim Kochen ausgeübt wird, besser regulieren. Das war der Beginn der Kochkunst.
Mhm. Bleiben wir mal bei den Römern und bleiben wir bei dem Vorteil, die haben gefressen, was das Zeug hergibt, also die römischen Gelage. Warum gab es die eigentlich?
Das hatte also auch eine gesellschaftliche Funktion. Also die Gelage waren im Grunde auch ein Zeichen der Bedeutung des Gastgebers. Wer da eingeladen worden ist, konnte sich quasi als zugehörig fühlen zu der Elite, die da zusammen getafelt hat. Es hatte natürlich sehr viel mit Genuss und gemeinsamen Genuss zu tun. Es waren meistens Männer, Frauen waren oft ausgeschlossen, die haben dann in Extraräumen gegessen. Und diese Gelage, die haben sich ja auch fortgesetzt, die wurden dann aber, sag mal, kontrolliert. Und es war nicht mehr so dieses Orgienhafte. Man hat zum Beispiel aus dem Mittelalter in unseren Breiten Aufzeichnungen gefunden, wo dann sehr groß, sehr aufwendig gekocht wurde. Und da wurden dann Leute eingeladen, die wichtig waren für den Gastgeber. Und die Leute durften sich das, was da war, auch mit nach Hause nehmen. Ich meine, so ein Essen für 100 Leute hat eine unglaubliche Geldsumme verschlungen und das musste sich lohnen. Das hat sich gelohnt. Es gibt eine beeindruckende Rechnung von einem Historiker, der nachweist, dass so eine Investition für einen gutbürgerlichen Hausherrn ihm über Jahre hinweg politische Vorteile gebracht hat.
Wir sprechen mit Wolfgang Brenner über sein Buch Herdfeuer und Hochkultur. Wir gehen ja eigentlich sehr auf dünnem Eis in diesem Gespräch, das wir gerade führen. In Ihrem Buch schreiben Sie ja, auf Partys sollte man inzwischen auch das Thema Ernährung weit umschiffen, weil man kann sehr schnell in hitzige Diskussionen kommen. Dann versuchen wir mal eine hitzige Diskussion. Veganismus ist eine neue Art von Ernährung. Das gab es im Mittelalter zum Beispiel so nicht. Ist das überhaupt gesund und braucht man da Nahrungsergänzungsmittel? Wo soll das alles überhaupt noch hinführen, wenn man anfängt, sich so speziell zu ernähren?
Also wo es hinfährt, weiß ich nicht, weil die Probleme, die wir haben, was die Zukunft angeht, sind nicht die Probleme zwischen Veganismus und Fleischernährung. Ich finde eine Reduktion des Fleischkonsums wichtig, nicht nur, weil er dem Körper helfen würde, gesünder zu leben, sondern auch, weil das gesamtgesellschaftlich und politisch nehmen wir nochmal die Klimafrage, eine Bewandtnis hat. Ich selbst habe das versucht. Meine Töchter eine Tochter ist vegan, die andere halb vegan. Ich koche also sehr oft vegan. Ich habe also gelernt, dass veganes Kochen durchaus interessant, geschmackvoll, abwechslungsreich ist. Ich kann eine Aussage über den Wert der einen oder anderen Ernährung nicht machen. Nur eine Sache weiß ich, was immer gefährlich ist, ist eine Konzentration auf eine einseitige Ernährung. Und ich glaube, sagen zu können, dass also ein militanter Veganismus unter Umständen auch Gefahren in sich birgt.
Jetzt muss man sagen, Wolfgang Brenner, Ihr Buch Herdfeuer und Hochkultur ist ja kein Ernährungsberater, sondern Sie beschreiben ja mehr so, wie sich die Dinge entwickelt haben. Und darum frage ich jetzt mal so eine grundlegende Sache, die mir bei der Lektüre des Buches aufgefallen ist und die ich auch gerne mal mit Ihnen besprechen würde. Also das Essen und das Kochen und Nahrung hat ja so ungefähr 3 verschiedene Funktionen. Sättigung natürlich, gesunde Haltung im besten Falle. Und dann kommt noch was dazu. Und da würde ich Sie gerne mal fragen, seit wann eigentlich konnte die Menschheit sich das leisten? Wann hat der Mensch gelernt, Essen zu genießen?
Ich glaube, dass das sehr schnell passiert ist. Es gibt innerhalb der Wissenschaft sehr oft die Meinung oder die Haltung, dass man sagt, wenn diese frühen steinzeitlichen Essen nachgekocht worden sind, das Essen muss damals schrecklich gewesen sein. Also das war erdig, das war natürlich auch unsauber. Es hatte geschmacklich überhaupt keine Variation, weil die Gewürze, die wir kennen, die sind ja eigentlich erst durch die Kreuzzüge nach Europa gekommen, beziehungsweise dann etwas intensiver noch durch exotische Zutaten, die aus Amerika kam.
Pfeffer zum Beispiel.
Ja, also es gab Kämpfe um Pfeffer. Pfeffer war enorm wichtig. Das haben die alles in dieser frühen Phase nicht gehabt. Aber im Saarland gibt es eine Grillkultur. Und ich glaube, die Leute wissen auch, was das bedeutet. Sobald man ein Grillgut, ob das jetzt Fleisch oder Pflanze ist, probiert, gibt es eine Geschmacksexplosion. Diese ganz besondere Essenz, das besondere Aroma des gegrillten Nahrung ist ein körperliches Erlebnis. Und ich glaube, dass die Frühmenschen das auch hatten. Es war vielleicht auch ein Antrieb, da in diese Richtung weiterzukommen. Ja. Ganz abgesehen davon, dass das Kochen natürlich auch sofort Nahrungsmittel erschlossen hat, die vorher nicht essbar waren. Viele Wurzelarten kann man nicht essen, die kann man gar nicht kauen. Aber wenn sie gekocht werden, geht das. Schmecken sie sogar.
Da fällt mir jetzt, und da schlage ich einen ganz weiten Bogen, aber genau so eine Erfahrung, so ein Erlebnis mussten die Menschen im Deutschen Kaiserreich ja während des Ersten Weltkrieges machen. Da gab es eine Wurzel sozusagen, die man eigentlich freiwillig nie gegessen hätte. Und dann wurde sie ziemlich prägend für die Ernährung, die Steckrübe.
Ja, das war der Winter 1916, war der erste wirklich harte Kriegswinter. In den Jahren zuvor hat es noch einigermaßen geklappt mit der Versorgung und die Leute konnten noch das kochen, was sie gebraucht haben. Aber durch die Seeblockade war Deutschland, das Deutsche Reich, quasi von Zufuhren aus anderen Ländern abgeschlossen. Und die Menschen mussten zurückgreifen auf einfache Nahrungsmittel. Unter anderem auf diese Steckrübe oder Rutzen heißt sie im Osten. Das war Tierfutter. Wurde verwandt zur Ernährung von Tieren, beziehungsweise zum Herstellen von Rübenzucker, Harz. Aber so gegessen wurde es relativ wenig. Das hatte auch seine Gründe. Diese Steckrübe ist hat enorme Vorzüge. Also die braucht keine Düngung, die braucht wenig Wasser. Die kann zwischen anderen Pflanzen in Zwischenräumen wachsen. Aber die hat enorm wenig Kalorien. Also etwa ein Viertel der Kalorienanzahl, die Kartoffeln haben. Und geschmacklich gibt's sie gar nichts her. Das heißt, die wurde dann irgendwie veredelt, mit Bier gebraten, solange das noch ging. Das nannte man böhmische Rüben. Oder aber mit Butter, das war dann diese ostpreußische Art, Steckrüben zuzubereiten. Aber es blieb dabei, das war einfach ein Mangelgemüse, eine Ernährung, die Leute nicht wollten. Aber es blieb ihnen nichts anderes übrig. Es gab zu dieser Zeit zum Beispiel Brot aus Stroh. Wurde, weil kein Korn mehr da war, nicht mehr genug Getreide da war, hat man Brot aus Stroh gebacken. Das hat sich nicht gehalten, hat sich auch nicht durchgesetzt, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Die Landwirtschaft ist in der Zeit vor dem Krieg sehr stark gewachsen, um 90%. Die Bevölkerung nur um etwa 35%. Deshalb hat die Propaganda gesagt, wir können die Menschen so lange ernähren, wie der Krieg dauert. Nur im Krieg sind die Bauern und die Knechte im Feld gewesen und gefallen. Die Maschinen, die man in der Landwirtschaft dringend gebraucht hat für die Ernte, die sind vom Militär eingezogen worden. Das heißt, die Landwirtschaft war nicht mehr in der Lage, wirklich genug herzustellen. Und das hat sich dann relativ schnell trotz Propaganda bemerkbar gemacht.
Sie haben eben das Brot aus Stroh erwähnt. Lassen Sie uns mal kurz oder auch ein bisschen ausführlich, aber das ist, glaube ich, ein sehr prägendes Nahrungsmittel, über das Brot als solches sprechen. Brot und Hochkultur geht ja eigentlich Hand in Hand.
Es gibt sogar Leute, die das Getreide als die Voraussetzung für eine Staatenbildung ansehen. Man sieht das also zum Beispiel im Ägypten, wo die Leute sehr eng am Nil zusammen gelebt haben. Die mussten lernen, um viele Menschen gleichzeitig zu ernähren, den Fluss zu beherrschen, Überschwemmungen vorherzuberechnen, ein Bewässerungssystem zu entwickeln. Dafür hat man Mathematik gebraucht. Man brauchte eine arbeitsteilige Gesellschaft, also einen Staat, der sich entwickelte, um überhaupt diese riesige Arbeit zu bewerkstelligen. Und das Getreide war halt die Pflanze, die man da am ehesten anbauen konnte und die auch massentauglich war. Das Getreide ist aber auch eine Form, die man messen kann. Man kann es unendlich lange aufheben, sehr gut haltbar. Das hat dazu geführt, dass die Steuereintreiber in diesen ersten großen Zivilisationen sehr genau wussten, wo sie ihre Beiträge, ihre Steuern abgreifen konnten. Die wussten, wann die Ernte ist. Das war alles sehr gut zählbar. Und deshalb hat der Staat die Möglichkeit gehabt, sich sozusagen zu ernähren aus dieser Getreideform. Man spricht sogar von Getreidestaaten im Zweistromland.
Eine Frage, die uns telefonisch erreicht hat.
Ab und an zu hungern soll ja gesund sein. Heilfasten oder Intervallfasten sind hier die Stichworte. Jetzt die Frage, führt das derzeitige Überangebot von Nahrungsmitteln nicht zu Gesundheitsproblemen bei Menschen?
Ja, das erleben wir ja ständig. Also es ist ja ständig die Rede davon, dass wir einfach zu viel essen, dass wir falsch essen und dass uns vielleicht helfen würde, natürlich die Nahrung umzustellen, was ja auch passiert, oder aber mal längere Zeit nicht zu essen. Diese Fastenphasen, die waren früher üblich, gezwungenermaßen, weil es einfach, man muss sich vorstellen, diese frühnomadischen Völker, wenn die unterwegs waren und die Region, in der sie sich gerade aufhielten, hatte durch Unwetter oder so weiter eine schlechte Ernte. Wobei Ernte gab es ja nicht, es gab nur einfach das natürliche Angebot. Das hat sich dann halt verkürzt oder verkleinert oder ist ganz weggefallen. Die mussten weiterziehen, mussten irgendwo in andere Regionen, wo also bessere Voraussetzungen und besseres Klima, besseres Wetter eine bessere Ernte halt ermöglichten. Und das hat dazu geführt, dass die Menschen lange nichts aßen. Das war für die damals ganz normal. Die haben gar nicht drüber nachgedacht. Man muss allerdings sagen, dass es Phasen gab, vor allem als die Landwirtschaft sich früh entwickelte und es gab da Rückschläge, wo der Bevölkerungsrückgang so extrem war, dass man sich heute noch wundert, dass die Menschheit das überhaupt überstanden hat. Es sind also so viele Menschen zugrunde gegangen, an Krankheiten auch, die sich entwickelt haben durch die enge Zusammenbindung von vielen Menschen an landwirtschaftlichen Knotenpunkten, durch Ungeziefer, das da sich gesammelt hat, aber auch durch die einseitige Getreideernährung, dass die Gefahr bestand, dass die Menschheit nicht überlebt.
In den letzten Jahren, Jahrzehnten, wurde das Kochen ja immer wissenschaftlicher. Molekülküche, industrielle Verarbeitung, ja, Nahrungsmittelchemie und so weiter. Jetzt holen Sie bitte Ihre Glaskugel hervor und sagen, wie geht das weiter? Wie wird sich das Essen in Zukunft entwickeln? Wird es immer ausgefuchster, immer ja, unnatürlicher dann ja in gewisser Weise auch?
Also so etwas wie Molekularküche oder jetzt diese gastronomische Hochkultur, von der wir oft reden und die uns auch beschäftigt, die Sterneküche. Das sind ja Veranstaltungen, die nicht unbedingt alle betreffen. Das ist ja ein sehr geringer Prozentsatz der Menschen, die daran teilnahmen. teilnehmen und die sich dafür interessieren. Die Frage, die uns beschäftigt, was das Kochen und die Zukunft angeht, ist nicht so sehr, wird es die Molekularküche weitergeben oder werden wir eine andere Form von raffinierter Küche erleben, sondern es ist viel einfacher die Frage, wie können wir überhaupt noch vernünftig kochen, wie können wir uns überhaupt noch vernünftig ernähren angesichts der riesigen Einschränkungen und Probleme, die auf uns zukommen. Wir sehen das gerade sehr deutlich. Also dieser Krieg, der im Iran geführt wird, hat dazu geführt, dass die Straße von Hormuz gesperrt worden ist. Das hat ja nicht nur dazu geführt, dass die Energieversorgung stockt, sondern die gesamte Düngerproduktion ist in Gefahr geraten. Wir sind gerade in der Aussaatzeit. Was passiert denn, wenn die Bauern auf der ganzen Welt, also auch vor allem in den Bereichen, wo es ums Eingemachte geht, wo es wirklich darum geht, die Menschen grund zu ernähren, wenn die ihre Saat nicht wirklich ernten können, weil keine Dünger zur Verfügung stehen? Das sind natürlich extreme Fragen und ich fürchte, die werden uns sehr viel stärker beschäftigen als diese elaborierte Form der Küche, über die wir sehr oft reden natürlich.
Dennoch kann man ja feststellen, dass auch zu Mangelzeiten es ja immer wieder bis heute sogenannte Essensvorschriften gab oder gibt, häufig religiös motiviert, wo Leuten gesagt wird, esst das und das, aber das und das esst bitte nicht. Kann man sich das immer leisten oder ist das bereits so ein Zeichen von hochkultureller Entwicklung, dass man solche Verbote überhaupt aussprechen kann?
Also diese Verbote in unserer Zeit sind die ja oft ideologisch grundiert. In der Zeit früher waren das oft religiöse Verbote. Ich glaube, man kann sagen, dass es keine Religion gibt, die es sich leisten kann, die Menschen durch diese Art der Nahrungsvorschriften so stark einzuschränken, dass sie nicht überleben konnten. Aber es gab halt sehr weitgehende. Und diese Verbote, die haben natürlich mehr zu tun mit dem Kochtopf und mit der Voraussetzung des Kochens als mit Ideologie oder mit Religion. Ich war sehr lange der Meinung, die Verachtung des Schweinefleisches in östlichen Kulturen hat damit zu tun, dass diese Tiere angeblich unsauber leben und dass das also der menschlichen Sauberkeit nicht gerecht wird. Ich habe jetzt bei der Arbeit an diesem Buch festgestellt, dass das Schweinefleischverbot oft ganz andere Ursachen hatte. Es war zum Beispiel so, dass in Griechenland, später auch in Ägypten, viele Wälder abgeholzt worden sind. In Griechenland ist das passiert, weil eine Flotte gebaut werden musste oder weil im großen Stil Holzkohle hergestellt wurde. Irgendwann war das Land quasi kahl. Die Schweine wurden in dieser Situation zu einem Rivalen des Menschen, weil die wollten frisches Wasser. Die wollen auch, obwohl immer gesagt wird, die suhlen im Dreck, aber die wollen gute Nahrung. Und zwar die gleiche Nahrung, die der Mensch will. Der Mensch konnte es sich gar nicht leisten, mit Schweinen zusammenzuleben. Mit Ziegen und Schafen ja, weil die sind viel genügsamer, die brauchen weniger Wasser, die brauchen noch eine andere Ernährung. Und das hat dann dazu geführt, dass die Schweine dermaßen quasi tabuisiert worden sind. Also weniger aus religiösen, sondern auch aus ganz materiellen Gründen.
Die nächste telefonische Frage, bitte.
Kochen als Ausdruck von Kultur. Wie ist es in diesem Zusammenhang um den Umgang mit Tieren in Bezug auf Haltung und Schlachten bestellt?
Ja, das wissen wir ja alle. Also die Tierhaltung, wenn eine riesige Zahl Menschenmassen ernährt werden müssen, diese Tierhaltung ist nicht akzeptabel. Im Grunde ist das ein Skandal. Es geht ja jetzt immer mehr darum, sich weniger mit tierischen Stoffen zu ernähren. Das war übrigens immer schon ein Riesenproblem, wird aber jetzt durch die Klimaveränderung noch stärker, weil die Herstellung von Fleisch, die Ernährung der Tiere, so aufwendig ist und so viele Ressourcen verbraucht, dass es im Grunde nicht mehr vertretbar ist. Es ist nicht mehr wirtschaftlich, es ist auch gesundheitlich nicht wirklich in Ordnung und ethisch schon lange nicht mehr. Also man kann, wenn man mit der Natur verbunden ist und jemand, der kocht, hat immer eine enge Verbindung zur Natur und zu den Lebensmitteln, kann man mit Tieren nicht so umgehen, finde ich.
Jetzt muss man aber, wenn man sich die ja doch stetig wachsende Weltbevölkerung anschaut, schon über die Frage reden, womit kriegen wir die Welt eigentlich satt? Und uns wird ja jetzt auch schon mal gelegentlich nahegelegt, mal über das Essen von Insekten nachzudenken. Was halten Sie denn davon?
Ja, das Problem besteht darin, dass wir haben momentan 8,3 Milliarden Menschen auf der Erde. Es gibt Berechnungen, die sagen, in 10, 15 Jahren werden das 9 bis 10 Milliarden sein. 4,6 Milliarden davon leben momentan in Städten. In China, in Peking, wird geplant, eine Region mit Peking, Peking hat momentan über 20 Millionen Einwohner, eine Großregion zusammenzulegen. In dieser Region werden dann 160 Millionen Menschen leben. Das ist eine Stadt. So groß wie Österreich und Ungarn zusammen.
Also von der Fläche.
Von der Fläche.
Nicht von den Einwohnern.
Von der Fläche. Das heißt, 160 Millionen Menschen sollen da leben. Da fragt man sich natürlich, wie wollen die sich ernähren? Die können auch im Grunde nicht allein durch Insekten leben, weil Insekten müssen ja auch irgendwo herkommen. Sie müssen durch die Natur leben. Früher gab es an der Pekinger Universität riesige Gärten. Aus diesen Gärten haben sich die Studenten und die Mitarbeiter ernährt. Die haben da ihre Lebensmittel angepflanzt. Heute ist so eine Stadt versiegelt. Es ist also unmöglich, da an pflanzliche Ernährung zu kommen. Die Menschen sind im Grunde angewiesen auf Fastfood. Und Insekten wäre da noch eine gute Lösung. Aber die chinesische Regierung befürchtet, dass, wenn es so weitergeht, bald 40% ihrer Bürger an Diabetes leiden, weil die Menschen quasi auf Fastfood hingedrängt werden. Und das ist dann ein politisches Problem.
Dazu passend die nächste Hörerfrage.
Ich wollte den Autor fragen, beschäftigt er sich in seinem Buch auch damit, was die Folgen von Fehlernährung sind, insbesondere weil damit eine enorme Steigerung der Gesundheitskosten verursacht wird und dadurch Leistungen entstehen, die bezahlt werden müssen, aber fast nicht mehr bezahlbar sind. Wir sehen es an den ständigen Erhöhungen der Krankenkassenbeiträge.
Ja, also explizit beschäftige ich mich mit dieser Frage natürlich nicht, weil es geht ja um das Kochen alleine oder um das Kochen als Kulturtechnik. Aber Ihre Frage ist natürlich die ganze Zeit präsent. Weil man muss ja schon darüber nachdenken, wenn man kocht, wenn man isst, wie vernünftig ist dieses Essen, das wir gerade herstellen? Und wie nachhaltig ist das? Können wir davon lange leben? Können wir davon gut leben? Können wir uns das leisten? Und insofern ist natürlich diese Kostenfrage im Gesundheitswesen auch eine Frage des guten Kochens oder des vernünftigen Kochens. Man sieht ja auch, dass die Krankenkasse sich große Mühe geben, den Menschen ein Verständnis davon zu vermitteln, wie man vernünftig lebt. Also, dass man sich bewegt und dass man sich gut ernährt. Weil das einfach zu viel Geld kostet. Wir haben gerade darüber gesprochen, 40% der Menschen in China durch Fastfood werden zu Diabetikern. Das ist nicht mehr bezahlbar. Man kann im Grunde sagen, wenn man Ihre Frage ernst nimmt, dass unsere Zukunft auch wirtschaftlich sich nicht zuletzt beim Kochen entscheidet.
Mhm. Worum es in Ihrem Buch ausführlich und wie ich finde sogar extrem interessant und spannend, wenn ich das mal so sagen darf, geht, ist ja die Frage, kann man eigentlich Menschen, kann man ja Völker, wenn man so möchte, eigentlich umerziehen, was Ernährungsgewohnheiten angeht. Und Ihr Beispiel, das Sie im Buch ausführlich bearbeiten, ist die NS-Zeit, wo die Regierung ja schon sehr frühzeitig wusste, worauf alles hinausläuft, nämlich auf einen Krieg. Und man schon sehr früh angefangen hat zu berechnen, ja, kriegen wir denn dann die Bevölkerung satt? Und die Antwort war, ja, aber da müssen Sie ein bisschen anders essen, als Sie es jetzt machen. Und dann sagte sich die NS-Propaganda, kriegen wir hin. Hat aber nicht geklappt.
Ich finde gerade der Umgang mit diesen Fragen während der NS-Zeit ist hochinteressant. Lange bevor der Krieg begann, schon 1933, hat Es gab einen Reichsernährungsbeauftragten, den Menschen immer wieder eingeimpft, wenn ihr zu viel esst, wenn ihr falsch esst, wenn ihr raucht, wenn ihr trinkt, schadet ihr dem Volkskörper. Nicht der Person, nicht dem Individuum, sondern dem Volkskörper, dem großen Ganzen. Also Ideologie des Nationalsozialismus. Und man hat immer wieder versucht, die Menschen dazu zu bringen, sich anders zu ernähren. Das hat sich am Anfang noch bewegt im Rahmen von Vollkornbrot. Es gab eine Vollkornbrot-Initiative, es gab einen Vollkornbrot-Reichsausschuss, es gab Vollkornbäckereien, es gab Kurse des Reichsfrauenbundes. Da haben Millionen Frauen teilgenommen, wie man vernünftig kocht, wie man Vollkornbrot veredelt, wie man das ins Kochen einbindet. Die sind nach Hause gegangen und haben genauso gekocht wie früher. Auch vor allem deshalb, weil es ja nach der Überwindung der Arbeitslosigkeit eine Kriegswirtschaft gab. Und diese Kriegswirtschaft hat am Anfang einigermaßen Geld gebracht den Menschen. Die konnten sich also leisten zu kochen. Und die haben dann gekocht, was sie wollten. Als der Krieg ausbrach, oder noch vorher, war den Nazis völlig klar, wir müssen die Ernährung grundsätzlich ändern. Weil eine fleischlastige Ernährung, der Sonntagsbraten zum Beispiel, das geht nicht, das können wir nicht finanzieren. Sie haben das ja gelernt im Ersten Weltkrieg. Sie wussten auch, was passiert, wenn die Leute zu wenig zu essen haben oder nicht mehr das bekommen, was sie wollen. Also sie haben da Aufstände befürchtet. Und da gab es dann eine Reichsernährungsstelle, eine wehrwissenschaftliche Stelle. Da gab es einen Wissenschaftler, Hans Weiß, eigentlich ein unideologischer Forscher, der mit Sojabohnen gearbeitet hat. Die haben versucht herauszufinden, die haben sich die Frage gestellt, wieso weiß ein Mensch, was gut für ihn ist, was er essen sollte, aber er macht genau das Gegenteil. Und die sind zu dem Ergebnis gekommen, es hilft kein Zwang. Also das Lieblingsmittel der Nazis, der Zwang, der Druck, wird nicht helfen. Wir müssen es anders machen. Wir müssen die Leute überreden, wir müssen ihnen Angebote machen, das haben sie auch gemacht. Nur es hat nicht viel genutzt. Als der Krieg kam, hat die Sache sich von selbst gelöst. Dann war nichts mehr da und die Leute mussten das essen, was ihnen angeboten worden ist.
Dann war der Krieg rum und dann kam das Wirtschaftswunder. Wie hat denn das Wirtschaftswunder eigentlich, Sie haben ja eben noch vom Hungern im Krieg und von Mangelwirtschaft gesprochen, wie hat das Wirtschaftswunder denn jetzt, dass es mehr zu essen gab, ist klar, aber wie hat denn das generell das Kochen verändert?
Es gab zwar viel in den Auslagen, aber es war natürlich, die Leute konnten sich nicht wirklich frische Sachen leisten, die konnten auch nicht damit umgehen und von Clemens Wilmroth haben sie es nicht gelernt. Das heißt, die Ernährung in den 50er Jahren war auf der einen Seite opulent, die musste Eindruck machen, die musste irgendwie, die musste nach was aussehen, das musste viel sein, das musste glänzen, das musste exotisch sein. Aber auf der anderen Seite war die Haupternährungstechnik der 50er Jahre war Essen aus der Konserve, was übrigens als modern und avanciert angesehen worden ist.
Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch bei ARD Sounds. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen übrigens auch auf srkultur.de. Bis zur nächsten Folge möchten wir Ihnen noch einen anderen Podcast ans Herz legen, nämlich Tschüss Kohle, Hallo Zukunft. In einer Langzeitbetrachtung dokumentiert MDR aktuell die Energiewende und den damit einhergehenden Strukturwandel in den mitteldeutschen Braunkohleregionen. Die Reporterin Britta Felske und der Wirtschaftsjournalist Ralf Geißler reisen dafür regelmäßig mit dem Mikrofon ins Revier. Sie treffen den Planungschef des Kohleunternehmens Miprag, der künftig auch die Renaturierung der Tagebaue verantwortet. Sie sprechen mit der Pfarrerin des Dörfchens Pödelwitz, das den Kohlebaggern nur knapp entkommen ist, und sie stellen Ideen für die Energieversorgung der Zukunft vor. So ergibt sich mit der Zeit ein facettenreiches Bild darüber, wie tiefgreifend der Kohleausstieg die Region verändert, welche Probleme, aber auch Chancen er mit sich bringt. Die neue Staffel ist jetzt, wie gesagt, bei ARD Sounds.